herzlich willkommen zu einer neuen Staffel von Immunisiert, dem Impfakademie-Podcast. Ihr kompakter und unterhaltsamer Begleiter rund um das Thema Impfen. Ich bin Tina und ich moderiere Sie zusammen mit meiner Kollegin Loretta durch die 4 Folgen dieser Staffel. Ja, liebe Loretta, schön, dass es wieder losgeht, oder?
Ja, das finde ich auf jeden Fall auch. Von mir auch ein ganz herzliches Hallo an all unsere Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen. Ich freue mich schon wahnsinnig, dass die neue Staffel jetzt endlich losgeht und wir haben so viele spannende Themen mit unseren Expertinnen und Experten zu besprechen, wo wir auch hoffentlich ganz viel Neues dabei lernen werden. Ja, und ich würde sagen, wir starten dann direkt auch in die erste Folge, oder was meinst du, Tina?
Ja, sehr gerne. In dieser Staffel wollen wir uns ja mit dem Thema Impfen in besonderen Situationen beschäftigen und in jeder Folge werden wir eine bestimmte Patientinnengruppe genauer unter die Lupe nehmen. Heute wollen wir mit Personen mit kardiovaskulären Grunderkrankungen beginnen. Und dafür haben wir uns eine Expertin mit ins Studio geholt. Liebe Loretta, wer ist denn heute außer uns beiden noch mit dabei?
Wir freuen uns, dass wir heute Frau Dr. Uta Kroger bei uns begrüßen dürfen und sie mit unseren Fragen löchern können. Sie ist nämlich als Fachärztin für Allgemeinmedizin in einem kardiologischen medizinischen Versorgungszentrum in Bielefeld tätig und damit genau die richtige Expertin für unsere Fragen. Liebe Frau Kroger, herzlich willkommen. Wie schön, dass Sie bei uns sind.
Ja, guten Morgen. Ich freue mich, über mein Lieblingsthema sprechen zu können.
Sehr schön. Dann starten wir doch direkt mal rein. Frau Kroger, kardiovaskuläre Grunderkrankungen zählen ja zu den häufigsten Begleitern, die Ihre Patientinnen und Patienten so haben, wenn sie zu Ihnen in die Praxis kommen. Vielleicht können Sie uns zu Beginn einmal kurz aufzeigen, welches so die häufigsten kardiovaskulären Erkrankungen sind, die Sie so in Ihrem Praxisalltag sehen.
Ja, also ich bin ja sozusagen der Alien im kardiologischen MVZ. Ich arbeite als Hausärztin mit 7 KardiologInnen zusammen und wir haben natürlich gemeinsame Patientinnen und auch getrennt, jeder eigene. Und natürlich die häufigste Erkrankung bei mir in der Hausarztpraxis kombiniert mit den Kardiologen ist die Hypertonie. Wird ja von vielen gar nicht mehr als Krankheit wahrgenommen, ist aber ein kräftiger Risikofaktor und macht dann eigentlich noch den Rest, die hypertensive Herzerkrankung mit der Herzinsuffizienz, die KHK. Wenn die Metabolik dann gestört ist, auch gleich dabei. Ja, Vorflimmern, ne, ist dann auch eine Folge. Ist ja bei uns schon, der NOAC ist ja schon fast ein Grundnahrungsmittel unserer Patienten geworden, besonders bei den Betagten. Und dann natürlich das ganze Spektrum auch seltenerer und schwererer Erkrankungen der Herzinsuffizienz aller Stadien. Ich habe noch eine Spezialisierung in meinem Repertoire, das heißt, ich habe eine Sarkoidose-Sprechstunde, eigentlich die einzige hausärztliche Sarkoidose-Sprechstunde Deutschlands. Und da bekomme ich auch oft eben Patienten geschickt, wo die Frage ist, hat er überhaupt Sarkoidose? Ist die Herzerkrankung, die er hat, durch Sarkoidose bedingt? Und ich bereite dann auch die Immunsuppression vor, mit Impfungen natürlich. Und ich begleite die eben auch über ganz viele Jahre.
Ja, wunderbar. Sie haben ja jetzt gerade schon so ein bisschen über Folgen gesprochen. Wenn wir jetzt mal so an die Klassiker denken, Hypertonie, Herzinsuffizienz, was sind denn da typische Komplikationen, die Sie so im Laufe der Zeit sehen?
Ja, natürlich die ganzen Ereignisse. Das immer schwächer werdende Herz. Die Menschen denken immer, Krebs sei so eine heimtückische Erkrankung und den will man auf gar keinen Fall haben. Der wird tabuisiert, aber eine fortgeschrittene Herzinsuffizienz, die wünscht man gar keinem oder ist die Prognose auch nicht besser.
Ja, und gerade diese Erkrankungen haben ja oft auch einen inflammatorischen Anteil. Also die Erkrankungen gehen überhaupt nicht spurlos an unserem Immunsystem vorbei. Was hat denn das für eine Auswirkung, wenn ich eine kardiovaskuläre Grunderkrankung habe, eben auf meine Immunfunktion und auch eben auf die Infektanfälligkeit?
Ja, also das Herz ist das zentrale Organ. Es ist nicht der kleine Finger. Und es gibt eigentlich gar keine kardiovaskuläre Erkrankung, die nicht mit dem Immunsystem direkt verbunden ist. Das heißt, das Immunsystem nicht schwächt. Also Sie können sich vorstellen, nur ein junger, gesunder, gut trainierter Mensch hat ein optimales Immunsystem. Und wer da schon angeschlagen ist, und da ist ganz besonders natürlich die systemische Krankheit Arteriosklerose zu nennen, der hat da schon ein großes Problem. Allein schon deshalb, weil er auch muskulär nicht mehr so gut trainiert ist. Und die Muskulatur wird als Immunorgan sehr unterschätzt.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Vielleicht tauchen wir da noch mal tiefer ein. Wenn jetzt einer von ihren Patientinnen oder Patienten eine Infektionskrankheit bekommt, sagen wir zum Beispiel Influenza. Was passiert denn dann mit der Herz-Kreislauf-Erkrankung?
Ja, also viele denken ja, dass die Influenza, die wir vom Laien gar nicht vom grippalen Infekt unterschieden wird, so eine Atemwegserkrankung wäre. Ja, von wegen. Es ist eine systemische inflammatorische Erkrankung und es läuft ein Inflammationssturm im ganzen Körper ab, vom Scheitel bis zur Sohle. Und da gibt es keine Zelle und keine Kapillare, die davon nicht beeinflusst würde. Und im Grunde, wenn Sie als Herzpatient eine Influenza riskieren, dann werfen Sie einen Stein in die Luft und Sie wissen nicht, wo er landet. Das heißt, Sie haben eine höhere Herzfrequenz. Sie haben auch einen direkten Befall des Myokards. Sie haben Remodeling. Sie haben Schädigungen des Herzens. Sie haben eine proarrhythmische Komponente. Das heißt, Sie können einen Kammerflimmern bekommen. Also Sie haben in den ersten Tagen der Influenza ein etwa zehnfaches MACE-Risiko, also Major Adverse Cardiac Event, also Infarkt und Co. Und das gilt auch für das Gehirn. Und wenn Sie sich allein schon vorstellen, Sie haben Fieber oder Sie haben kein Fieber, aber schon eine erhöhte Herzfrequenz, dann kann ein schwaches Herz es ja gar nicht leisten. Es ist ja sowieso schon an der Kante zum Sauerstoffmangel oder zur Insuffizienz, zur Dekompensation. Und wirklich ein Herzpatient, der steht sowieso schon an der Kante. Und da bin ich unheimlich hinterher, dass Sie den optimalen Impfschutz haben. Denn ja, was man sich vom Hals halten kann, soll sich am Hals halten.
Auf jeden Fall. Und das gilt natürlich nicht nur für Influenza, sondern eben auch für andere Infektionserkrankungen. Würden Sie sagen, es gibt Erkrankungen, die besonders problematisch für HerzpatientInnen sind? Und warum?
Also ich nenne die Serious Six. Und zwar deshalb, weil es 6 Stück sind, die impfpräventabel sind und das Herz eben auch sehr stark fordern und zum Teil überfordern. Ich nenne sie die Serious Six, weil die Kardiologen ja die Fantastic Four schon haben. Die Big Five gehören der Großwildjagd. Und wir haben jetzt die Serious Six. Und das sind erstmal die 3 frechen Atemwegsviren, das Trio Infernale aus Influenza, RSV und Covid. Und dann haben wir auch schon Herpes Zoster. Manche denken, es wäre eine Hauterkrankung. Viele wissen, es ist eine Nervenerkrankung, aber auch das ist systemische Inflammation mit erhöhtem Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Ja, dann haben wir natürlich das ganze Spektrum an Pneumokokken. Und die große Standardimpfung Tetanus, Diphtherie, Pertussis. Pertussis eben auch eine Erkrankung, die sehr viel Schlaf kostet, viele Wochen dauert und die Menschen sehr fordert mit Rippenbrüchen, aber eben auch mit Verschlechterung jeder kardiovaskulären und metabolischen Erkrankung einhergeht, wird oft bei Erwachsenen nicht erkannt. Das waren also die Serious Six und dagegen schütze ich meine Patienten.
Ja, also das werde ich mir merken, die Serious Six. Das ist ja sehr eingängig. Und Sie haben es jetzt schon 2-mal gesagt, es gibt ja zum Glück Impfungen dagegen. Ja. Die STIKO hat ja auch gerade für diese Risikogruppe ganz besondere Indikationsimpfempfehlungen ausgesprochen. Können Sie uns die noch einmal zusammenfassen? Also welche Impfungen brauchen Ihre PatientInnen? Ab welchem Alter, unter welchen Bedingungen etc.?
Also ich fange mal an bei 60, denn die große Kohorte der Boomer ist ja 60 geworden. Ich kenne das von meinen Freunden und Bekannten. Ich bin selbst auch so eine klassische Boomerin mit 62. Mein Mann habe ich zum 60. Geburtstag 2 Rezepte geschenkt. Eins mit 2-mal Gürtelrose-Impfstoff und eins mit Pneumokokken-Impfstoff. Und er wusste natürlich, dass er mir nicht entkommt. Und er ist super geschützt, hat sich neulich noch bedankt, wie gut er jetzt immer durch den Winter kommt, wo ich ihn regelmäßig impfe. Das heißt, mit 60 ist erstmal angesagt, eben Pneumokokken auf jeden Fall, 2-mal Herpes Zoster. Ja, und dann kommt es natürlich noch drauf an, überhaupt die Standardimpfungen auch wieder aufzufüllen. Grippe, Covid auf jeden Fall jedes Jahr. Da wird nicht diskutiert, wer die Indikation zur Grippe hat. Das ist jeder kranke Mensch ab 6 Monaten, der hat auch die Indikation zur Covid-Impfung. Bald gibt's einen Kombi-Impfstoff, noch gibt's ihn nicht. Aber man kann die Patienten überzeugen. Ja, und das Programm, das gilt bei Grundkrankheit eben schon früher. Und wir haben jetzt auch die Ausweitung der STIKO-Empfehlung für die Herpes-Zoster-Impfung ab 18. Das ist für meine immunsupprimierten und herzkranken Patienten eine Riesenerleichterung, dass sie nicht mehr beantragen müssen. Aber die STIKO hat sich da ein bisschen unglücklich ausgedrückt, nämlich in dem Bulletin, in dem es um die Herpes-Zoster-Impfung geht und die neue Empfehlung. Das 21 Seiten Text enthält, in sehr kleiner Schrift, gibt es nur diese kleine Vignette mit dieser direkten Empfehlung. Und wenn man mich darauf anspricht, dann sage ich immer, das ist eigentlich wie die Briefmarke eines dicken Briefes. Und wenn ich nur diese Briefmarke lese, dann habe ich es nicht richtig verstanden. Und im Text stehen ganz viele Erkrankungen, ganz viele häufige Grunderkrankungen, aber auch seltene und der Zustand nach Herpes Zoster als Risikofaktoren. Und da ist es natürlich eine ärztliche Aufgabe, das Individuum zu schützen, während, glaube ich, bei der Wortwahl die STIKO eher die Epidemiologie so im Fokus gehabt hat.
Ja, also erstmal vielen Dank für den Geschenktipp. Das werde ich auf jeden Fall mitnehmen, wenn in meinem Umfeld mal wieder jemand den 60. Geburtstag hat. Richtig gute Idee. Schon gewusst?
In den letzten 50 Jahren konnten weltweit schätzungsweise etwa 154 Millionen Todesfälle bei Kindern durch Impfungen verhindert werden. Das entspricht fast der doppelten Einwohnerzahl Deutschlands. Oder anders gesagt, pro Minute werden durch Impfungen 6 Kinderleben gerettet. Den größten Anteil daran hat übrigens die Masernimpfung mit über 93 Millionen verhinderten Todesfällen.
Ja, liebe Frau Kroger, Sie hatten ja die Wichtigkeit der Herpes-Zoster-Impfung thematisiert. Weiterhin sollen dann ja natürlich auch alle Personen ab 75 Jahren beziehungsweise alle Personen ab 60 mit einer schweren Grunderkrankung, wie zum Beispiel einer schweren kardiovaskulären Erkrankung, gegen RSV geimpft werden. Bei diesen beiden Impfungen empfiehlt die STIKO, dass die jüngere Personengruppe, also die ab 18 bei Herpes-Zoster bzw. die ab 60 bei RSV, die Impfung bei schwerer Ausprägung ihrer Grunderkrankung bekommen sollen. Gut kontrollierte oder leichte Formen der Erkrankung gelten damit nicht automatisch als Risikosituation. Hier herrscht gerade durch die Neuheit der Empfehlungen in ganz vielen Praxen Unsicherheit, ab wann die Erkrankung wirklich als schwer oder unkontrolliert gilt. Können Sie dies aus Ihrer Sicht noch einmal kurz für uns einordnen?
Ja, also ich habe das Bulletin, wie gesagt, zu beiden Erkrankungen unheimlich gründlich gelesen. Und ich glaube, dass gemeint ist, der 18-jährige Fußballer, der vorm Training 2 Hubs Salbutamol braucht, der braucht keine Herpes-Zoster und keine RSV-Impfung. Aber die STIKO sagt selber, erstens, jeder Arzt-Patienten-Kontakt ist da auch dafür gedacht, unsere Pflicht, den Patienten nach STIKO zu impfen, zu erfüllen, Impflücken zu sehen und zu füllen. Und die Indikation stellt der Arzt. Und was in den STIKO-Empfehlungen zu kurz kommt, ist die Realität der Multimorbidität. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt einen Patienten habe, der eine schwere Erkrankung hat. Und da komme ich auch gleich zum Thema, wie dokumentiere ich das eigentlich? Also Dokumentation ist echt alles. Ich habe Patienten mit wirklich 50 Dauererkrankungen, Dauerdiagnosen. Und ich bin der größte Dokumentierer. Und es kann nicht sein, dass ein Patient von meinem Kollegen mir geschickt wird, 65 Jahre, schwerer, komplizierter Diabetes, KHK mit mehreren Stents. Und der hat dann EF.9, nicht näher bezeichneter Diabetes. Das EF.72 mit vielen Komplikationen. Wenn ich genau hingucke und mir nur mal die Blutwerte aufrufe, dann hat er natürlich eine chronische Nierenerkrankung. Ja, eine Polyneuropathie hat er auch. So, und ich als Hausärztin habe doch den Überblick und der Kardiologe ist Internist, der hat auch den Überblick. Und da kann ich nur dazu motivieren, sämtliche Erkrankungen, auch die rheumatoide Arthritis etc., das Infektasthma, alle als Dauerdiagnosen zu setzen. Denn die STIKO sagt auch selber bei beiden Erkrankungen, die Multimorbidität ist nochmal ein großer Risikofaktor.
Ja.
Und ich habe eben Patienten gesehen, die diese, zum Beispiel ein Freund von uns mit Anfang 60 hat er sich von seinen Enkelkindern RSV geholt, hat eine Pneumonie gekriegt. Ich sag mal ganz salopp, der ist 10 Jahre älter geworden. Der hat 8 Erkrankungen, darunter KHK, Diabetes, Schlafapnoe, alles gut eingestellt. Keine Progredienz, aber 10 Jahre älter, Leistungsfähigkeit, Lebensqualität, ganz stark gesunken nach der Pneumonie. Und er fiel eben nicht unter diese Empfehlung. Und seit ich das erlebt habe und auch bei vielen anderen schon, vor allen Dingen, wenn die Enkelkinder haben. Ich sage immer, Enkelkinder sind Bioterroristen. Ja, die schleppen alles ein, was kreucht und fleucht. Sie sind auch länger ansteckend natürlich als Erwachsene, weil sie erstmal noch nicht so ein ausgereiftes Immunsystem haben. Und das Hygieneverhalten des kleinen Kindes ist ja auch allgemein bekannt. Ja, und es gibt ja kaum größere Freude, als Enkelkinder zu haben, sage ich selber, als zweifache, bald dreifache Großmutter. Und und da möchte ich die Patienten vor schützen. Und mein Impetus als Hausärztin, aber auch das unserer Kardiologen, ist eben der Individualschutz. Und dazu ermutigt es im Grunde die STIKO auch. Die sagt, der Arzt stellt die Indikation und in diesen ganz kurzen Vignetten, in denen ja so in wenigen Sätzen, die Impfempfehlung gesagt wird, da steht auch das schöne Wörtchen zum Beispiel drin.
Auf jeden Fall. Also das Stichwort ist sozusagen den Überblick haben, alle Erkrankungen betrachten und die gute Dokumentation.
Ganz genau.
Nun gibt es ja auch verschiedene kardiologische Fachgesellschaften. Haben die denn eigentlich auch Impfempfehlungen? Beziehungsweise, wenn ja, unterscheiden die sich von der STIKO oder betonen die irgendwas nochmal ganz besonders?
Ja, also die Kardiologen haben natürlich den kardiologischen Patienten im Blick und auch den, der es noch gar nicht ist, weil er es noch gar nicht weiß. Und die Kardiologen sprechen inzwischen vom kardiologischen Kontinuum, nämlich praktisch der Risikoanstieg zum kardiologischen Ereignis, das wir ja eigentlich immer verhindern wollen. Der geht langsam, aber stetig, je nach Risikoprofil, aber auch etwas steiler. Und Infektionskrankheiten, die machen da leider einen Riesensprung zu diesem MACE-Risiko zum Beispiel, ne? Und das betrifft ja im Übrigen auch ist ebenfalls an Blutgefäße angeschlossene Gehirn. Alle haben Angst vor Demenz und so weiter. Ne? So, und die kardiologischen Fachgesellschaften sehen vielmehr das Individuum, das sie schützen möchten, dessen Risiko sie senken wollen. Und die Evidenz ist einfach genauso gut bei Impfungen wie bei Rauchstopp, wie bei Statin. Und wenn ich einem Kardiologen sage, impfst du denn? Nee, also du kannst ja gar nicht vorstellen bei uns, also da haben wir keine Zeit für. Dann sage ich, okay, dann hast du kannst auch die Zeit sparen, eine Statin-ASS auszuschreiben, weil das ist eigentlich genauso wichtig, ne? Und dann kommen sie langsam ans Nachdenken und die Fachgesellschaften, die sind viel klarer in der Empfehlung. Die sagen eben, für jeden kardiovaskulären Patienten ist es ein guter Schutz, die Indikationsimpfungen und die Standardimpfungen zu haben.
Ja.
Das sagen auch die Pneumologen und das sagen die deutschen Deutsche Gesellschaft für Kardiologie. Das sagt der BNK sagt das. Das sagt die Europäische Gesellschaft für Kardiologie. Der CIRCON-Kongress wird das jedes Jahr wieder betont. Die Umsetzung ist in der kardiologischen Praxis gar nicht so einfach, weil eine neue Routine aufgebaut werden muss.
Ja, wenn man das alles so hört, wundert man sich ja umso mehr, dass die Impfquoten in Deutschland so schlecht sind. Wo sehen Sie denn für Ihre PatientInnen die größten Impflücken? Also nicht für Ihre speziell, die sind ja wahrscheinlich sehr gut geimpft, aber so für die kardiovaskulären PatientInnen generell in Deutschland.
Ja, die Impflücke ist eine generelle Impflücke. Also wenn man allein schon die Zahlen sieht bei Grippe, das ist ja wirklich die Mutter aller Impfungen und auch eine der bestakzeptierten Impfungen. Also für manche ist das ja schon wirklich wie Winterreifen aufziehen, dass man zur Grippeschutzimpfung geht. Die überzeugten Patienten sagen ja auch immer, Grippeschutzimpfung ist mir aufgefallen. Ja, aber selbst da haben wir ja nur ein Drittel der Patienten mit Indikation geschützt. Und das ist ja absolut traurig. Und deshalb bin ich ein Fan der Koadministration auch. Dass ich eben den Patienten mir nehme und sage, so, Sie brauchen einen guten Schutz für Ihr Herz. Ja, ich wollte nur die Grippeimpfung. Und dann sage ich, ja, die ist auch wichtig, die ist wirklich die zentrale Impfung, die schützt praktisch ein ganzes Jahr lang das Herz vor Ereignissen. Da hat man ja auch diese Pleiotropen-Effekte gefunden, Professor Fröbert vor allen Dingen. Aber ich sage, ein Winterreifen, mir persönlich wird das nicht reichen, ich nehme ganz gerne 4. Und dann geht der Patient tatsächlich raus mit 4 Impfungen und geht strahlend raus, weil sich mal richtig einer um ihn gekümmert hat, um seine Prävention. Ja, und nach 2 Monaten kommt er wieder, bekommt die 2. Herpes-Zoster und die beiden übrigen, die ihm noch gefehlt haben.
Ja, das klingt richtig schön.
Ja.
Auch so im Hinblick auf Kommunikation. Aber gleichzeitig haben wir auch noch viel zu tun, was die Impfquoten angeht.
Schon gewusst? Etwa 8% des menschlichen Genoms stammen von Viren, als Überreste uralter Infektionen, die unsere Vorfahren vor Tausenden von Jahren durchgemacht haben. Was wie ein Relikt aus der Vergangenheit klingt, ist heute hochrelevant, denn diese viralen Sequenzen sind in zentrale Prozesse der Immunabwehr involviert und unterstützen unseren Körper bei der Abwehr aktueller Infektionen.
Impfen wird ja oft so ein bisschen als Aufgabe der HausärztInnen angesehen. Wie sehen Sie denn das? Welche Rolle sollten KardiologInnen übernehmen? Wie sollte man sich das aufteilen? Also auch Beratung, Durchführung. Was wäre da so Ihre Empfehlung?
Ja, also der allererste Schritt ist beim Kardiologen, dass er selber einen guten Impfschutz hat, dass sein Team gut geimpft ist und einfach auch ein Impfbewusstsein bekommt. Das heißt, eben hausinterne Fortbildungen, eben Teilnahme an MFA-Fortbildungen. Das Impfmanagement steht und fällt erstens mit der Entscheidung im Team und zweitens mit der MFA. Aber die Entscheidung fürs Impfen in der kardiologischen Praxis trifft natürlich die Geschäftsführung, also der kardiologische Kollege. Na? Und wenn man die Impfquoten sieht, dann ist die hausärztliche Aufgabe, wenn es eine reine hausärztliche wäre, ja gar nicht erfüllt worden. Und wir alle wissen, es gibt solche und solche Kollegen und die einen sind besser organisiert, die anderen weniger. Aber ich sehe tatsächlich Patienten bei mir, die zum Beispiel wegen der Sarkoidose kommen, die sind im HZV drin und kriegen keine Impfungen. Na? Und von daher ist auch wer die Impflücke sieht, der soll sie schließen, ist meine Meinung. Manche fachärztliche Kollegen sind ein bisschen zurückhaltend, die sagen, ich gebe dem Hausarzt 1 Quartal, so lange empfehle ich. Und wenn der Patient dann die Impfung nicht hat, dann gebe ich sie selber. Ne? Das kenne ich auch von Nephrologen. Ne? Aber es gibt zum Beispiel ganz tolle Empfehlungsblöcke. Und der Kardiologe hat ja eine hohe Autorität. Also nicht nur durch seine klasse Praxis und sein ganzes Gerät. Ja, das ist schon was ganz anderes. Ne? Er steht wirklich auf einer höheren Autoritätsstufe nochmal als der Hausarzt. Und wenn der eine klare Impfempfehlung gibt, also ich habe das neulich von einem gastroenterologischen Patienten gehört, der hat mit 55 erstmals die Diagnose Morbus Crohn gekriegt und dann sagt die Gastroenterologin kurz zu ihm, nehmen Sie alle Impfungen mit, die Sie kriegen können. Zack. So, und wenn das jeder Kardiologe heute jedem Patienten sagt, was meinen Sie, die Impfquote steigt? Und da sehe ich nämlich drei Beteiligte. Ich sehe den Hausarzt, den Facharzt und den Patienten. Und wenn der in seinem Impfpass einen schönen Plan hat, wo alles abgehakt werden kann, wirklich so analog, denken Sie dran, die meisten sind Boomer, ja? Dann läuft das auch. Und der Patient kriegt Eigeninteresse. Und ich habe viele PatientInnen auch von meinen Kardiologen übernommen, die zu einer ganz bestimmten Risikogruppe gehören. Und da werden Sie jetzt überrascht, wenn Sie hören, was das für eine vernachlässigte Risikogruppe ist. 10% aller Menschen in Deutschland sind privat versichert und so mies geimpft wie kein anderer. Warum? Sie haben keinen Hausarzt. Ja, da muss ich jetzt mal ein kleines bisschen spotten. Häufig gehören Sie der lehrenden Zunft an und wissen immer gleich selber, zu welchem Facharzt Sie bei welchem Zipperlein gehen müssen. Und da rennen Sie dann auch hin. Und es gibt nie einen, der erstens mal das geistige Band flechtet, um mit Goethe zu sprechen, zwischen diesen ganzen Befunden. Und zweitens, der mal sagt, so wie sieht's denn eigentlich mit deinem Impfschutz aus? Ja, also du müsstest der Patient schon aktiv selber zum Arzt gehen und sagen, bitte gib mir ein Rezept. Und da kann ich zum Beispiel die kardiologischen Kollegen auch motivieren, so ab August, wenn der Patient ein Rezept anfordert. Viele lassen sich ja auch zuschicken. Dann kommt dann direkt Grippe, Covid dazu. Und dann haben wir eben auch eine Impfrubrik bei uns in der Praxis. Ich habe eine ganz kurze freie Textrubrik bei mir gestalten lassen. Die MFA hat das für mich gemacht. Der heißt freier Impftext. Und da schreibe ich rein, was der Patient für Impfungen hat und was geplant ist. So, und dann arbeite ich das ab. Ich mache die Rubrik jedes Mal auf, wenn der Patient kommt. Und zack, zack, ist alles von geplant zu geimpft geschoben. Und das lade ich dann in die EPA hoch, kostet nichts, ist total niedrigschwellig. Ja, kann jeder in der EPA nachgucken, wenn der Patient Impfpass verliert. Alles überhaupt kein Problem.
Ja, super Tipps. Also ich glaube, da kann sich hier jede und jeder heute etwas mit nach Hause nehmen für die Umsetzung in der Zukunft. Ich habe eigentlich nur noch jetzt eine abschließende Frage. Die wollen wir jetzt in dieser Staffel all unseren ExpertInnen stellen. Nämlich, wenn Sie unseren Zuhörenden eine Sache empfehlen würden, bei all den Tipps, die Sie jetzt schon hatten, die ab morgen ändern sollen. Was wäre denn der wichtigste Hebel?
Ja, also falls Sie das jetzt an einem Wochentag hören, liebe Kolleginnen und Kollegen, dann können Sie es heute schon ändern. Impfen Sie sich selbst. Machen Sie es wie ich. Ich habe alle Impfungen außer Tropenimpfung. Ich habe natürlich auch selbst eine chronische Sarkoidose, Immunsuppression, aber ich bin die Einzige im MVZ, die seit Jahren nicht gefehlt hat. Es funktioniert super. Und ich habe natürlich auch die Verkörperung dieser Impfungen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Sie sind erst dann überzeugt und auch überzeugend. Und die meiste Kommunikation läuft nonverbal, wenn Sie selbst echt gut geimpft sind. Gut geimpfte Ärzte haben gut geimpfte Patienten. Und ich mache das immer so, Ende August kommt der erste Grippeimpfstoff rein oder September. Dann nehme ich mir eine Auszubildende und sage, gucken Sie mal im Buch, wie Impfen geht. Ich habe das Buch ja selber geschrieben. So, dann können Sie Frau Doktor mal impfen. Ja, Frau Doktor, ich kann Sie nicht stechen. Hauen Sie mal zu, das ist wie Dartpfeil. So, und dann lasse ich mich damit impfen und die Woche danach kommt der Covid-Impfstoff und dann lasse ich mich von anderen Auszubildenden impfen. Ja, und dann bin ich ja selber schon mal gestärkt und dann bin ich noch motivierter, dass wirklich jeder Mensch geimpft bei mir rausgeht und gut geschützt ist.
Ja, also ein gutes Vorbild sein ist das A und O.
Genau, denn dann der nächste Schritt ist, dass das Team gut geimpft ist. Und das sind ja junge Menschen ohne eigene Krankheitserfahrung, die an Impfen zuletzt denken, vor allen Dingen, wenn es um mRNA geht und so weiter. Da hängt ja seelisch noch so die ganze Pandemie dran. Und da ist eben wieder her so das Geschehen. Und wenn Sie dann fitte Impfmanagerinnen haben, dann läuft das auch in der kardiologischen Praxis wie geschmiert.
Ja, wunderbar. Vielen, vielen lieben Dank, Frau Dr. Kroger, für diese zahlreichen Einblicke in Ihren Arbeitsalltag und auch für die ganzen tollen Tipps. Also ich denke, jeder wird sich heute hier was mitnehmen. Ich habe auf jeden Fall auch eine ganze Menge gelernt. Haben Sie ganz, ganz lieben Dank.
Ja, gerne. Es freut mich.
Supi. Frage der Woche. Ja, und wir sind noch nicht am Ende der heutigen Folge angekommen, denn wir haben dieses Mal eine Frage der Woche mitgebracht. Liebe Tina, welche Frage ist das denn heute?
Ja, wir haben einmal geschaut, welche Fragen Sie draußen in den Praxen aktuell denn besonders umtreiben. Und eine Frage hat uns tatsächlich mehrfach erreicht, was vermutlich auch mit der noch recht frischen, angepassten Herpes-Zoster-Indikationsimpfempfehlung zusammenhängt. Die Frage ist, wann die Herpes-Zoster-Impfung nach einer durchgemachten Gürtelrose umgesetzt werden sollte. Loretta, kannst du hier einmal Licht ins Dunkel bringen?
Ja klar, das kann ich sehr gerne machen. Wir haben ja heute schon gehört, dass alle Personen ab 60 Jahren bzw. alle Personen ab 18, die ein erhöhtes Risiko haben, natürlich eine Impfung gegen Gürtelrose bekommen sollten. Gerade diese Personen haben natürlich jetzt auch, wenn sie eine Gürtelrose-Erkrankung bekommen, dann nochmal ein erhöhtes Risiko, wieder daran zu erkranken, ein Rezidiv sozusagen zu erleiden. Deswegen sollen besonders diese Personen geschützt werden. Die Infektion selber schützt nämlich nicht vor der Erkrankung. Und die STIKO sagt jetzt also, dass Personen, die in die Indikationsgruppe fallen, die Impfung erst nach der akuten Infektion, also ungefähr 6 bis 12 Monate nach der Erkrankung, dann auch bekommen sollen.
Ja, vielen Dank dir, Loretta. Und wenn Sie zu Hause auch eine Frage rund ums Thema Impfen haben, können Sie uns diese gerne über den Q&A-Bereich auf unserer Webseite www.impfakademie.de zukommen lassen. Den Link dazu packen wir einmal für Sie in die Shownotes. Und damit verabschieden wir uns für heute von Ihnen. Ich hoffe, wir konnten einige Ihrer Fragen zum Thema Impfen bei kardiovaskulären Erkrankungen beantworten und möchten uns an dieser Stelle auch noch einmal ganz herzlich bei unserer Expertin Dr. Uta Groger bedanken, die heute bei uns zu Gast war. Und natürlich auch bei Ihnen allen fürs Zuhören von zu Hause aus. In der nächsten Folge in 2 Wochen werden wir eine weitere besondere Patientengruppe besprechen, und zwar Personen mit nephrologischen Erkrankungen. Abonnieren Sie Immunisiert am besten, um die nächste Folge nicht zu verpassen. Und natürlich freuen wir uns auch, wenn Sie uns eine Bewertung hinterlassen. Und damit bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut.
Tschüss.